Viele Männer haben in ihrer Militärzeit sehr mühsame Stunden erlebt. Ich mag mich erinnern, dass wir einmal bei einer Biwak-Übung im kalten Wald draussen an einem Bächli uns rasieren mussten und dass nachher die Rasur zu wenig gut empfunden worden ist. Und darum bin ich in einem der nächsten Nächte, mitten in der Nacht, aufgeweckt worden und musste im Kämpfer komplett rasiert auf dem HV-Platz erscheinen. Es sind solche Erfahrungen, die die Stimmung oft auf unter Null abgesenkt haben. Aber, wenn man Männer hört, über das Militär zu reden, dann scheinen sie solche Erfahrungen völlig auszublenden und reden völlig verklärt über die Zeit hier im Militär. Es ist so eine Fähigkeit, die unser Hirn hat, mühsame Sachen auszublenden und ein bisschen zu glorifizieren, was man war. Kürzlich hat mich jemand gefragt, der kleine Kinder hat, der gerade eine schwierige Zeit hat, weil sie nachts nicht so zum Schlafen kommen. Er hat gesagt, du weißt schon, wie es ist. Wir haben ja auch mal kleine Kinder gehabt. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das war. Ist wahrscheinlich bei uns auch nicht so gewesen, aber man vergisst es völlig. Oder wenn ich an die Herbste zurückdenke, als Bub, als Kind auf dem Bauernhof mit viel Obst und so weiter, wo wir viele müssen arbeiten und strenger müssen arbeiten. Aber wenn ich heute an die Zeit zurückdenke, dann denke ich an zwei Sachen. An Kegifred. Und am Herbstjahrmarkt. Am Herbstjahrmarkt, wo wir Sachgeld, wo wir hart verdient haben, dürfen ausgeben. Der Effekt hat auch bei den Israeliten zugeschlagen, wo sie aus Ägypten ausgezogen sind. Freude über die Freiheit hat sich bald in Sorge und Klage gewandelt. Von Hunger plagt haben sie gemurrt gegenüber dem Mose und dem Aaron. Ich lese vor aus 2. Mose 16, Verse 2 und 3. Auch hier machten die Israeliten Mose und Aaron wieder heftige Vorwürfe. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, das ist jetzt eben der Effekt, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in die Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Wenn man ehrlich anschauen, muss man sagen, das Volk Israel ist in Israel buchstäblich durch die Hölle gegangen. Was die dort erlebt haben, ist mega schlimm. Sie sind ohne Rohmaterial, müssen Ziegel herstellen. Erstgeburten sind teilweise tot worden. Aber ihrem Gedächtnis übrig geblieben im Fleischtopf. Und dass sie genug zu essen hatten. An den Überfluss, an genug zu essen, an das haben sie gedacht. Alles andere scheint es da ausblendet zu haben. Und ich stelle mir vor, es muss ein riesen Frust für Mose und Aaron gewesen sein, die sich dieser Aufgabe, sie haben diese Aufgabe nicht selber ausgewählt. Gott hat sie in die Aufgabe hineingedrängt, man nennt das christlich berufen. Hat sie in die Aufgabe hineingedrängt und Versorgung, Essen und Trinken, ist überhaupt nicht ihrer Macht gelegen und ist auch nicht ihre Verantwortung gewesen. Ich glaube, der Satz hat sich bewahrheitet, wo jemand einmal gesagt hat, es dauerte eine Nacht, Israel aus Ägypten herauszubringen, aber es dauerte 40 Jahre, um Ägypten aus Israel herauszubringen. Das ist der Weg von der Nachfolge in der Wüste. Und ich finde es wunderschön, das Bild auch von dieser Wüstenwanderung, die 40 Jahre von Ägypten ins verheißene Land von Israel, als Bild vom Nachfolger von Jesus. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, auch eben, habe ich schon mal gesagt, in einer anderen Predigt, in denen, auf dem Weg von der Nachfolge Ägypten aus unserem Kopf rauszubringen. Und wieder sind die Israeliten da mit Abhängigkeit von Gott konfrontiert. Sie haben doch keinen eigenen Garten können, sie können auf Selbstversorger machen. Eigenes Gemüse und Herdöpfel abpflanzen und so weiter in der Wüste, das ist nicht gegangen und sie sind auch immer weitergezogen. Sie haben wirklich müssen lernen, ganz auf Gottes Fürsorge zu vertrauen. Gott hat verschiedene Namen in der Bibel. Letzten Sonntag habe ich auch einen Namen gebracht. Yahweh Rapha, Gott, der heilt, den wir vorgehört haben von Johnny. Aber der Name, der hier passt, ist Yahweh Jireh, der Gott, der sieht und versorgt. Gott, der versorgt. Und der Name ist bei Gott Programm, er versorgt. Gott versorgt. Mit Schlussbilanz nach diesen 40 Jahren, so im Rückblick aus dem 5. Mose, 29, Vers 4 heißt es, 40 Jahre lang habe ich euch durch die Wüste geführt, ohne dass eure Kleider und Schuhe zerschlissen wären. Das ist jetzt so Kleiderebene, Schuhe-Ebene, alles hat geklappt. Aber auch mit dem Zessen hat es 40 Jahre lang durchgeführt. Gott hat geführt. Oft sehen wir es erst rückblickend und in die Situation hinein haben wir ein bisschen Bedenken, ob es sich wirklich klappen tut. Und das gilt im Fall auch heute noch. Gott ist unser Versorger. Gott ist dein Versorger. Es ist nicht dein Arbeitgeber, es ist auch nicht Sozialversicherung wie DAHV oder DIV oder irgendetwas. Gott ist der Versorger und dein Arbeitgeber oder Sozialversicherung ist lediglich ein Kanal, wo Gott dich im Moment darüber versorgen tut. Ich schaue das eminent wichtig an, dass uns das klar ist, wer unser Versorger ist. Da gibt dann auch nicht ungesunde Bindungen zu irgendwelchen Institutionen oder so. Aber das Beispiel der Israeliten zeigt, wie schwer es für uns Menschen ist, in Gottes Versorgung zu vertrauen, gerade in den Zeiten der Not und Unsicherheit. Gott antwortet da auf das Murren von dem Volk nicht mit Zorn, sondern mit dem Wunder der Versorgung. 2. Mose 16, die Verse 11 und 12. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe die Klagen der Israeliten gehört. Teile ihnen Folgendes mit: Gegen Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen, morgen früh werdet ihr Brot erhalten und davon satt werden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ein Versorgungswunder. Am Abend ein Schwarm Wachteln, Fleisch, ist hier schon wichtig gewesen. Und am Morgen, wenn der Tau weggegangen ist, sind so wie ein Reifen übrig geblieben, so feine Körner, dass die Israel gesagt haben, was ist das? Manna auf Hebräisch, was ist das? Manna. Vers 31. Die Israeliten nannten die Körner Manna, was ist das? Sie waren hell wie Korandersamen und schmeckten wie Honigkuchen. Und das hat das Volk Israel 40 Jahre lang erlebt. Das ist der Top-Mahlzeitendienst, den es überhaupt gibt. Der beste auf der ganzen Welt. Ich meine, mit einem totalen Sicherheit in jede Ecke der Wüste. Jeden Tag zur richtigen Zeit. Die Herausforderung, die das Volk Israel hatte, war, dass sie nur so viel einsammeln, wie sie für einen Tag gebraucht haben. Sie nicht dürfen Vorräte einsammeln. Über die Nacht, bevor die Nacht kam, hat alles weg sein, hat gegessen sein. Das erinnert uns an die Bitte im Vater Unser, wo genau die gleichen Gedanken zugrunde liegt, was heisst, unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot, nicht das wöchentliche Brot, sondern das tägliche Brot gib uns heute. Gib uns da, wo wir für den heutigen Tag brauchen. Niemand soll für den nächsten Tag sorgen. Einige haben sich trotzdem einen Vorrat angelegt. Und dort steht, doch am nächsten Morgen war es voller Maden und Stank. Wenn wir uns für den morgigen Tag sorgen, wird es heute madig und stinkig. Das ist ein biblisches Grundprinzip. Wer sich sorgt für den morgigen Tag, dem sein Leben wird madig und stinkig. Die tägliche Abhängigkeit widerspricht dem Bedürfnis von uns Menschen nach Kontrolle und Sicherheit. Wir neigen dazu, für die Zukunft vorzusorgen, Reserven anzulegen. Wir möchten uns gegen Unsicherheiten absichern. Aber da erinnert uns Gott daran, dass die Sicherheit alleine in ihm gründet. Und wir sind aufgefordert, ihm zu vertrauen. Das Ein-Tag-Rundum-Sorglos-Prinzip ist zutiefst biblisch. So hat Jesus gesagt in Matthäus 6, Vers 34, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. In der Psychologie gibt es einen Begriff, ist leider Englisch, der heißt Future Tripping. ganz ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang, der heisst Zukunftsreis. Es beschreibt die Angst vor der Zukunft und den Stress, den es auslöst, wenn man in die Zukunft denkt. Future Tripping. Es beruht auf dem oft unbewussten Wunsch, Situationen und Ergebnisse zu kontrollieren, obwohl man das in der Wirklichkeit überhaupt nicht könnte. Aber Future Tripping macht stinkig und madig. Gori den Boom sagt, sich Sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt dem Heute die Kraft. Wir sorgen uns um 1000 Sachen, von denen 999 nie werden eintreffen. Und das Verrückte ist, wir machen immer wieder die Erfahrung, dass etwas nicht gar nicht eingetroffen ist, wo wir uns davor gesorgt haben, aber ändert unsere Lebenseinstellung nicht fürs nächste Mal. Vielleicht gehen einige von uns gerade im Moment durch die Zeiten von der Knappheit und von der Unsicherheit, vielleicht die Gesundheit, in der Arbeit, in Beziehungen. Und ich glaube, wir können uns von dieser Geschichte vom Manna inspirieren zu lassen. Täglich auf Gott zu vertrauen und auf seine Fürsorge zu vertrauen und uns nicht von der Angst und Sorgen lähmen zu lassen. Enormes, wichtiges biblisches Prinzip. Nicht Future Tripping, sondern im Heute dem Gott vertrauen. Und dann sagt der Gott über den Mose zum Volk, sammelt 6 Tage lang die Körner. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag, an dem kein Manna für euch auf dem Boden liegen wird. Am 7. Tag gingen einige Israeliten trotzdem vors Lager, um Körner zu sammeln, doch sie fanden nichts. Da wird der Sabbat eingeführt. Wir sind da immer noch vor dem Sinai, bevor das Volk die Weisungen von Gott bekommen hat. Aber da wird der Sabbat eingeführt. Gott hätte natürlich schon gelebt in der Schöpfungsgeschichte, ist schon klar. Aber da wird der Sabbat für die Menschen eingeführt. Sie sollen einen heiligen Tag haben von der Ruhe und von der Besinnung. Und sie haben eine klare Anweisung von Gott. Jeden Tag sollen sie sammeln, aber am 6. Tag sollen sie für 2 Tage sammeln. Und dann wird es auch nicht stinkig und madig. Aber am 7. Tag nicht. Der Sabbat ist ein Geschenk von Gott, ein Tag der Erholung, wo uns daran erinnern soll, dass unser Leben und unsere Versorgung ganz von Gott abhängig ist. Ich bin überzeugt davon, dass die Israeliten an dem 7. Tag, wo sie nicht haben können, Brot holen und Fleisch holen, dass das so ein Tag ist, wo sie sich bewusst worden sind, wow, Gott versorgt uns jeden Tag. Wie genial ist denn das? Vor einer Woche haben wir eine Delegiertenversammlung von Viva Kirchen Schweiz und da hat es ein Impulsreferat von einer Kirnforscherin, Kirncoachin. Und die hat das von neurologischen Untersuchungen beleidigt und hat gesagt, dass das Hirn, unser Hirn, dass das super gut funktionsfähig bleibt, dass die Unterbrüche extrem wichtig sind. Also zum Beispiel den Sabbat, den Tag, wo das Hirn anders funktioniert oder eine Pause hat. Sabbat bedeutet ja aufhören, unterbrechen. Und das ist sogar neurologisch beleidigt, dass das für uns Menschen wichtig ist. Die Israeliten haben den ganzen Tag sich nicht müssen ums Einsammeln von der Nahrung kümmern und haben sich können, ihr Hirn können Ruhe lassen. Der Sabbat ist der Testfall von unserem Glauben. Der Sabbat zeigt, ob unser Vertrauen in Gottes Fürsorge da ist oder eben nicht da ist. Ich finde das noch krass, der Gedanke. Und ich bin mega dankbar, auch für meine Herkunftsfamilie, mein Vater, der Landwirt war, also am Anfang schon gesagt, der hat zum Beispiel am Sonntag hat er nie eine Maschine aus dem Geräteschuppen genommen. Und gerade in so Zeiten, oder, wo es schwierig ist zum Heuen. Und früher hast du noch ein bisschen länger Zeit gebraucht, dass das Heu wirklich trocken war. Hast du nicht können nass rein und einfach für Silo anspruchen oder so. Er konsequent, der am Sonntag hat er keine Maschine rausgenommen. Und es ist aufgegangen, Gott hat versorgt. Ich habe das mitgenommen, ich hatte strenge Zeiten gehabt, zum Beispiel, die sehr intensive Zeit, als ich am Dach war und so weiter. Und ich habe das durchgezogen, um am Sonntag nicht lernen, zum Beispiel. Und ich habe Erfahrung gemacht, dass ich manchmal am Montag vielleicht ein bisschen unter Wert geschlagen worden bin und so. Ist möglich, aber ich glaube, wie Ofenmaltine, mit Ofenmaltine machst du es nicht besser, aber länger. Ich glaube, dass wenn wir Pause machen, auch rechtzeitig gehen schlafen und so weiter, dass wir dafür unsere Merkfähigkeit und unsere Konzentration massiv steigt, auf die Länge raus gesehen. Gott hat das so eingerichtet. Aber das Sabbat halten ist ein Testfall für unser Vertrauen in Gottes Versorgung, auch heute noch. Ist es denn wirklich möglich, ohne Sorgen für morgen im Heute zu leben? Ist es wirklich möglich, auch heute noch? Ich glaube, ja, aber nur, wenn wir Gott kennenlernen. So wie der Mose Gott kennengelernt hat. Wir wissen nicht, was die Zukunft uns bringt, aber wir wissen, wer die Zukunft bringt. Und das ist entscheidend. Wir wissen nicht, was kommt morgen. Morgen kann das Leben völlig anders aussehen, bei uns allen. Aber wir wissen, wer die Zukunft bringt. Und der Gott, dort, den sollten wir besser kennenlernen. Und wir lernen den besser kennen, wenn wir so Geschichten lesen, wie zum Beispiel die Wüstenwanderung vom Volk Israel. Den Gott kennenlernen und herausfinden, dass er total vertrauenswürdig ist. Der Sabbat ist der Testfall für unseren Glauben, ist ein riesiges Geschenk. Und ist das von diesen 10 Worten aus der Bibel, vom Sinai, das von diesen 10 Worten, die am meisten Mal wiederholt wird in der Bibel. Und ich glaube, fordern uns alle raus, es gehört zum Reifungsprozess von einem Nachfolger dazu, lernen, einen Sabbat als Unterbruch gestalten. Das ist Teil von Nachfolge von Jesus. Lernen, den Sabbat als Unterbruch, was die Bedeutung ist, zu gestalten. Ich sage bewusst, zu gestalten. Es kommt nicht einfach so. Per Zufall wird niemand zu einem Leben angeschwemmt, wo Gott ehrt. Das ist eine grosse Aufgabe, glaube ich, den Sabbat zu gestalten. Vergleichen ist so typisch etwas Menschliches. Oder wir vergleichen immer mit anderen Menschen. Und dann vergleichen wir immer mit Menschen, die mehr haben, die besser aussehen oder etwas besser können als wir. Und wir sehen nur den Part im Leben von diesen Menschen und alles andere, vielleicht die nicht, die sonst noch in dem Leben sind, sehen wir manchmal gar nicht. Und so führt das zu Unzufriedenheit und zu einer Undankbarkeit. Also eine Realitätsverzehrung. Und Israeliten ist auch so eine Realitätsverzehrung widerfahren. Sie haben, ich habe es vorhin schon gesagt, völlig ausblendet, dass sie in Ägypten völlig durch den Dreck gezogen worden sind. Wenn man die Sklaverei so ein bisschen anschauen und bewerten, was sie dort erlebt haben, würde man sagen, 99 Teile sind negativ gewesen und ein Teil ist vielleicht positiv gewesen. Und sie haben das eine gesehen und alles andere nicht mehr. Und darum haben die Israeliten gemurrt. Sie haben nicht da hatten, was sie sich gewünscht haben, obwohl Gott sie wundersam versorgt hat. Das Ägypten-Phänomen lehrt uns, dankbar und zufrieden sein mit dem, was Gott uns gibt. Und uns nicht auf das konzentrieren, was wir nicht haben. Ich habe gehört von einer Person, die einmal in der Woche am Boden schläft. Nicht im Bett, am Boden, auf dem harten Boden. Um sich das bewusst zu halten, die Dankbarkeit, das Geschenk, das wir alles haben. Vielleicht eine gute Idee, vielleicht einmal in der Nacht nicht ins Bett, sondern am Boden schlafen. Um Dankbarkeit zu üben. Erster Timotheus 6, Vers 6 bis 8 steht, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Stellen Sie sich mal vor, jeder Mensch auf dieser Welt wird zufrieden mit genug Nahrung und genug Kleidung. Unser ökologischer Fußabdruck würde eins nicht überschreiten. Wir hätten keinen ökologischen Kollaps vor uns. Aber leider leiden wir Menschen am Prinzip Gier. Nicht Selbstgenügsamkeit, Zufriedenheit, sondern Gier. Wir wollen immer noch mehr. Wie der Landwirt in der Bibel aus dem Lukas 12, wo eine gute Ernte hatte. Es ist ihm immer gut gegangen. Er hatte einen guten, schönen Bauernhof gehabt. Ein Jahr hat er mehr können ernten. Und dann ist er gierig geworden und hat gefunden, was? Ich kann meine Zukunft absichern. Er hat seine Schüre abgebrochen, hat einen grösseren bauen. Und dann hat er wieder einmal ein super Jahr gehabt, nochmal abgebrochen, nochmal grösser bauen. Das ist so menschlich. Das ist so menschlich. Und ab 50 werden wir alle eingeladen von der Pensionskasse, um unsere Vorsorge zu überprüfen. Und es wird geschaut, dass wir ganz, ganz sicher, wenn wir mal 65 sind, nicht müssen einen Schritt zurück machen oder nicht, dass wir sicher genug gleich viel haben wie jetzt. Lieber ein bisschen mehr. Wir glauben, dass wir durch Vorsorge eine sorgenfreie Zukunft haben können. Die Sicht Gottes auf das Thema ist brüskierend für den Landwirt. Und zwar hat Gott zu ihm gesagt, aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir. Luther sagt, du Narr. Oder das Denken, die Sicherheit aus der eigenen Vorsorge will er beziehen. Sagt Gott nichts anderes, Dummheit. Das ist reine Dummheit. Wie blöd könnt ihr sein? Und wir machen es alle. Du wirst noch heute Nacht sterben und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach dem Reichtum bei Gott zu fragen. Bescheidenheit und Zufriedenheit, da bin ich ganz fest überzeugt davon, sind ganz wichtige Eigenschaften von einem Nachfolger von Jesus. Gott hat sein Volk versorgt, 40 Jahre lang in der Wüste mit Manna. Es scheint vielleicht ein bisschen einseitig zu sein, jeden Tag Manna. Oder? Wir haben, wenn wir in den Laden gehen, wir haben nur schon etwa 40 verschiedene Brotsorten, die wir wählen können. Sie hatten immer Manna gehabt. Ich habe mir überlegt, dass sie gut können überleben können. In der Wüste hat das Manna extrem alles müssen haben, die richtigen Vitamine müssen haben, die richtigen Ballaststoffe, Protein und alles, hat alles gebraucht, was das Volk Israel gebraucht hat zum Leben. Es war alles drin enthalten gewesen. Und hat gut geschmeckt. Es war alles. Im Neuen Testament stellt sich Jesus als Brot vom Leben vor. Das Brot vom Leben. Und er nimmt Bezug aufs Manna. Er kommt von dieser Geschichte her, vom Manna. Und vielleicht denkt man manchmal auch, ja, Jesus, sind wir nur Jesus, ist ein bisschen langweilig. Und es ist genau das Gleiche. Jesus beinhaltet alles, was wir zum Leben brauchen. Jesus beinhaltet, er ist alles. Er hat alles, was ein Mensch braucht zum Leben. Findest du bei Jesus? Er sagt, ich bin das Brot vom Leben. Jesus ist alles, was ein Mensch braucht. So wie Manna alles beinhaltet hat, was das Volk Israel für die 40-jährige anstrengende Wüstenwanderung, Hochleistungssport gebraucht hat. So ist Jesus für uns. Petrus hat das gecheckt, wenn er sagt im Johannes 6, Vers 68, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Amen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du alles bist. Ich danke dir, Herr, dass du dich sagst, ich bin das Manna, das ihr braucht. Ich bin das Manna, das euch versorgt auf eurem Weg von der Nachfolge. Du bist es. Und lass uns nicht gering denken von dir. Lass uns nicht denken, dass es langweilig ist oder dass... Ja, man muss sehr, ich glaube, jeder, der wirklich mit dir lebt, weiß, dass es überhaupt nicht langweilig ist. Es ist nicht langweilig mit dir, Jesus. Nein. Danke, Herr, dass du uns ein spannendes Leben führst. So wie wir es ohne dich nie erleben würden. Herr, danke dir von ganzem Herzen dafür. Herr, auf dich wollen wir schauen, an dem heutigen Morgen. Und das Brot wollen wir geniessen, wo du bist. Amen.